Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte. Staffel 3 der Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Holmicke.
Ja, und dann haben wir nach geraumer Zeit, nachdem ich meinen Abschluss gemacht habe und du quasi mittendrin warst, unser erstes Kind bekommen. Mittlerweile haben wir 3, die sind auch schon groß. Genau, 14, 12 und 9 Jahre alt.
Also ich habe das Gefühl, gemeinsam ein Kind zu bekommen, hat bei uns ausgelöst, dass es irgendwie einerseits das Verbindendste und das Trennendste, was uns passieren konnte.
Also, ich bin 40 Jahre alt, habe 2 Kinder und ich lebe seit 14 Jahren in einer Beziehung mit dem Vater der Kinder, aber seit 1,5 Jahren nicht mehr zusammen.
Und ich glaube, manchmal ist auch noch dieser Teil in mir und da kommt halt einfach auch was ganz Bürgerliches in mir durch, halt doch dieses Mutter-Vater-Kind-Ding. Genau, mittlerweile ist es das überhaupt nicht mehr, weil dann halt doch einfach Beziehungen in die Brüche gegangen sind und man schon, es einfach auch ein schmerzhafter Prozess war, halt genau das, was am Anfang so reizvoll war oder das, was so diese vermeintliche Sicherheit angeblich da war, dieser schmerzvolle Prozess dann jedes Mal genau das auch wieder aufzulösen und das immer wieder zu erklären und immer wieder neu zu konstruieren. Aber auch da kommt ja wieder so mein komischer Wunsch, dieses, ich hätte gerne einen Garantiestempel, dass immer was bleibt. Habe auch zum Glück die Erfahrung gemacht, dass wenn diese Beziehungen sich aufgelöst haben, mein Kind, das natürlich immer ein bisschen doof war, wenn es gut gelaufen ist, waren die Männer trotzdem halt noch anwesend oder sind wieder als Freunde dann wieder dazu. Also wenn es dann dieses, man braucht mal Abstand und dann konnte man sich einfach wieder treffen, dass diese Menschen ja nicht aus der Welt waren.
Und damit schließen wir mit einem herzlichen Hello nahtlos an die vorherige Folge an. Wir, das sind Ying und Yang, Lollek und Bollek, Dreamteam-Duo bestehend aus mir, Eva.
Und mir, Lotte.
Und die Freude, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ist ganz unsererseits. Ja, wir sind immer noch in Staffel 3, die sich mit nichts Geringerem als dem Thema Beziehungen befasst. Nachdem wir in der letzten Folge über den Kinderwunsch, erfüllt und unerfüllt, sowie über die bewusste Entscheidung gegen Kinder gesprochen haben, soll es heute ganz konkret um Beziehungen gehen, die sich bereits für Kinder entschieden haben.
Oui, oui. Und da stellen sich dann jede Menge Fragen, die wir anhand der Interviewauszüge versuchen zu beantworten, beziehungsweise darüber ins Gespräch zu kommen. Also zum Beispiel, was hat das Kinderkriegen mit den Beziehungen gemacht? Wie haben sie sich verändert und warum? Und warum führt dieser Transformationsprozess von Paar zu Eltern so oft zu Trennungen? Und gibt es da vielleicht ein paar Dinge, auf die man achten kann, die man vielleicht sogar schon vorab besprechen und organisieren kann, um ein mögliches Beziehungsende zu umfahren?
Ja, ich würde auch sagen, spannend, wichtiges Thema. Und weil es so wichtig ist und wir beim Arbeiten an dem Thema festgestellt haben, dass das viel, viel mehr Raum braucht, möchten wir diesen Raum natürlich auch geben und haben diese eben von dir aufgezählten Fragen doch auch nochmal in einer Doppelfolge besprochen. Also kurzum, es ist in Summe also eine Kindertrilogie geworden. Und wir lieben aber auch Trilogien, wie ihr wisst. Und insofern, auf geht's in Folge 2 dieses Triple-Ereignisses. Und wir beginnen wie immer mit meinem Lieblingspart, der Frage an dich, Lotte. Kinder in Beziehungen. Hast du, also fällt dir da irgendwas spontan dazu ein, vielleicht aus deinem Leben, irgendwelche weisen Erfahrungsschätze?
Aber na sicher dat. Also in der Rückschau habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass ich in so längeren Beziehungen, die ich geführt habe, also längeren romantischen Beziehungen, irgendwie schon immer mal so einen Kinderwunsch hatte, so situativ oder manchmal auch für eine längere Phase. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch schon gedacht, oh, das ist irgendwie voll unsinnig und irgendwie auch irrational, krass aufgeladen und romantisiert, aber es war trotzdem irgendwie Teil meiner Gedanken- und Gefühlswelt, also in diesen Beziehungen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann letztendlich auch mein erstes Kind bekommen habe, aber nur schon mal so, das war irgendwie einfach trotzdem verknüpft für mich. Und selbst als ich dann auch schon ein Kind hatte und auch wusste, was das eigentlich bedeutet, das also nicht mehr so romantisch aufgeladen war, dieses Thema, war das trotzdem in so späteren Beziehungen trotzdem irgendwie immer mal wieder so ein Ding. Das kann ich wirklich nicht leugnen. Dann fällt mir nur noch mein Umfeld ein. Da gibt es schon oft auch Trennungen, sobald das erste, spätestens aber wenn das zweite Kind im Spiel ist. Und zu guter Letzt auf jeden Fall auch meine eigene Erfahrung, dass also die erste Beziehung so ein gutes Jahr nach der Geburt des Kindes krachen gegangen ist. Mhm. Ja, und Kind 2 und 3 sind ja erst seit 5 Monaten da. Und ja, die Beziehung befindet sich also noch irgendwie in diesem Transformationsprozess. Da werden wir wohl mal sehen, wie das aussieht, wa?
Mhm. Auf Bewährung also, ja?
Ja, ja. Obwohl ich im Laufe der Zeit, die ich Kinder habe, schon auch eine Haltung dazu entwickelt habe. Also inwieweit die Trennungen jetzt wirklich in erster Linie mit den Kindern beziehungsweise mit dem damit einhergehenden Stress zu tun haben oder nicht. Also sowohl bei mir als auch bei meiner Mom beziehungsweise in dem Umfeld. Und da denke ich, kommen wir aber später auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ja, aber jetzt du. Was hast du da für Beobachtungen gemacht oder auch Gedanken und Erfahrungen zu?
Ja, in meinem Freundeskreis haben irgendwann Leute angefangen, Kinder zu bekommen. Und auf jeden Fall habe ich die Erfahrung gemacht, dass die dann nicht mehr so am Start waren. Mhm. Was ich teilweise auch schade fand, was aber in jedem Fall auch an mir mitlag, dass ich damals noch nicht so gesehen habe, dass ich vielleicht auch die Möglichkeit hätte, mich irgendwie ein Stück weit auch mitzukümmern und das mehr zu integrieren. Und ansonsten finde ich es übelst abgefahren, wenn ich so an meine Familie denke, dann haben Kinder da immer zwei Sachen reingebracht. Und zwar auf der einen Seite Stress, also wirklich, also gerade männlicherseits und das auch bei männlichen Freunden, die dann irgendwie so ein bisschen die Biege machen und sich auch nicht verantwortlich fühlen. Und zum anderen so ganz starke Eifersuchtsgefühle. Also ich habe, glaube ich, alle Frauen oder fast alle Frauen, mit denen ich irgendwie aufgewachsen bin, also so neue PartnerInnen von meinem Vater oder auch anders, von irgendwie anderen Leuten, die sind nicht darauf klargekommen, wenn der Partner oder die Partnerin vorher schon Kinder hatte und haben diese Kinder so krass abgelehnt. Und daran ist halt auch ganz, ganz oft ganz viel kaputt gegangen, weil die Leute dann halt so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen, so zwischen ihren Kindern und der oder dem Partner. Und das fand ich immer so krass, dass Erwachsene es in meinem Umfeld immer nicht hinbekommen haben, das so irgendwie zu trennen und zu sagen, so dieses Kind kann da nichts dafür, sondern diese Kinder so krasse Projektionsfläche auch für Beziehungen geworden sind.
Ja, ist ja auch so ein bisschen der Klassiker, ne? Böse Stiefmutter oder Stiefvater, die dann irgendwie nicht mit klarkommen.
Aber halt echt, ne?
Also, ja, es ist nicht nur den Märchen so, das passiert tatsächlich. Und es ist richtig, richtig bitter.
Ja.
So, also wenn Leute das Bedürfnis haben, so ihre eigene Familiensphäre abstecken zu wollen und eben sagen, ja, alles andere gehört halt nicht dazu. Alle anderen Kinder gehören halt nicht dazu. Aber ja, ich würde sagen, gehen wir vielleicht mal zurück zu dem, womit wir in der letzten Folge geendet haben. Der Kinderwunsch ist real geworden. Das war ja, glaube ich, so der Punkt. Und ja, was nun?
Ja, das kann ja nicht nur für die Beziehung unter den Eltern, sondern auch für die neu entstandene Beziehung Elternteil-Kind anders als gehofft und vorgestellt ablaufen.
Ja, wenn wir da zum Beispiel an so postnatale Depressionen oder Regretting Motherhood denken, dann ist das echt ein heftiges und durchaus sehr tabuisiertes Thema.
Klar, wenn dann so auch alle Ratgeber und Leute drumherum erzählen, dass dir da jetzt so der glücklichste und vollkommenste Moment deines Lebens bevorsteht, ein Baby gebären und es in den Arm halten, während dir der Typ mit Tränen in den Augen deine von Geburtsstress verspannten Schultern massiert. Ja, ja, man könnte vielleicht sagen, dann ist der Druck doch verdammt hoch, dass das auch unbedingt so werden sollte.
Ja, und wenn das dann nicht so ist, einfach die aufkommende Scham beziehungsweise das Gefühl, dass man falsch ist oder irgendwas falsch macht. Und ja, wie es dann eben so ist, wenn was tabuisiert und schambehaftet ist, dann wendet man sich eben auch oft erst spät oder gar nicht an Familie oder FreundInnen oder professionelle Beratungsstellen.
Ja, das ist interessant, weil zu diesem Thema hatten wir ja auch gar keine GesprächspartnerInnen im Gespräch, also was so ganz konkret das Bereuen von Mutterschaft betrifft oder auch so dieses postnatale Depression. Und wie du das gerade auch gesagt hast, was vielleicht auch daran liegt, dass sich nur ganz wenige so ohne weiteres raus und in die Öffentlichkeit trauen mit dem Thema. Obwohl es so krass wichtig wäre, mit diesem Tabu zu brechen, dass die Problematik einfach um Vielfaches verschlimmert, wenn man damit allein bleibt und es dann so mit sich rumschleppt.
Mhm. Ja, und an der Stelle würde ich auch gerne nochmal betonen, wie stark das alles einfach mit so einem enormen gesellschaftlichen Druck zusammenhängt. Mhm. Oder dieser, ja, wir haben es in der ersten Staffel immer Mütterideologie genannt.
Ja, voll.
Das sind einfach so starke Ansprüche von außen, die wir uns auch schon so zu eigen gemacht haben. Und wie ich gerade schon meinte, Staffel 1, das eignet sich nochmal inhaltlich sehr doll. da hatten wir nämlich 20 Frauen auf einer Mutter-Kind-Kur im Gespräch und vor allem so Folge 3, Ich bin alles, und Folge 4, Arbeit oder Liebe, sind da ganz zentral und ganz relevant. Hört da nochmal rein.
Mhm, ja, Eigenwerbung.
Ja, muss sein, sonst müssten wir ja jetzt an der Stelle nochmal voll ausholen, obwohl ja schon so viel Wichtiges, Bemerkenswertes von den vielen Frauen und auch von uns dazu gesagt wurde.
Ja, absolut. Ja, und auch was diesen Druck nochmal betrifft, der lastet ja auch nicht nur auf den Frauen, die Mütter werden, mhm, sondern auch auf den Vätern, also auch maßgeblich, aber eben auch so als auf dem Paar. Mhm. Und das ist es ja, worum es uns überwiegend im Rahmen dieser Staffel geht. Und Paare, wenn sie Kinder bekommen, werden ja nicht selten beäugt, so von wegen, na, mal schauen, wie die sich so machen.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch ganz viel Erfahrung mit. Und dann will man das ja auch nach außen so präsentieren. Also man will das entspannte, verliebte, gut aussehende, witzige Pärchen sein, ja, und die glückliche Familie-Meme.
Aber das seid ihr doch auch, oder? Oder ist das bei euch gar nicht so?
Doch, klar, immer, immer.
Ah ja, gut, na dann, ich würde sagen, da, wenn das passt, dann hören wir uns jetzt mal an, was Leute so erzählt haben in Bezug auf die Planung, denn wenn wir versuchen herauszufinden, wie, wo, wann und warum Schwierigkeiten in Beziehungen entstehen, weil man zusammen Kinder bekommt, ist das ja schon ein sehr relevanter Punkt. Also was ist da im Vorfeld abgelaufen, was wurde da besprochen, überlegt, vielleicht sogar schon vereinbart?
Ich bin total naiv, verliebt und blauäugig in das Kinderkriegen-Thema reingegangen. Ich würde sagen, ich wollte schon immer Kinder, und das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen. Also man findet ja nicht nur die große Liebe, sondern auch die Familie und so. Also warum auch immer ich schon immer Kinder haben sollte und auch drei und also keine Ahnung.
Also wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Unsere abendlichen Gespräche, also schon so, wenn wir ins Bett gegangen sind, dass wir schon so ein Stündchen nochmal Dinge reflektiert haben, über Dinge gesprochen haben. Und im Prinzip haben wir uns schon über Vorstellungen ausgetauscht, was sich verändern würde aus unserer Sicht. Ist natürlich die Frage, inwiefern unsere Vorstellung von damals sich mit der Realität heute deckt. Aber wir haben uns eigentlich sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Vor allem, weil es so jung ist, unsere Beziehung, und dieses also dieses Kennenlernen auch auf sexueller Ebene natürlich jetzt einen ganz anderen Punkt darstellt und auch in Zukunft darstellen wird. Wir können keine Wochenendausflüge oder Urlaube machen ohne Baby. Das Baby ist ein Teil von uns, ein Teil unserer Familie, und dass wir das so leben wollen und werden, war uns dann auch irgendwie schnell bewusst, denke ich.
Also wir haben uns von Anfang an, wie gesagt, gut ausgetauscht, und wir haben noch immer, also wir waren jetzt nicht blauäugig und dachten, dass das jetzt entspannt ist, dadurch, dass ich jetzt durch viele Geschwister und viele Neffen und Nichten schon weiß, dass das Arbeit ist, ein Kind. Ja, wie jetzt am Ende ist, dass es dann doch an manchen Punkten vielleicht mal anstrengender ist und an anderen Punkten ein bisschen einfacher als erwartet. Oder gut, aber so prinzipiell, finde ich, haben wir uns da ganz gut schon drauf eingestellt.
Ja. Okay, also manche eher blauäugig drauf los und andere reden da sehr viel und regelmäßig drüber. Und ja, hier an der Stelle, das hatte ich in der letzten Woche ja schon mal so ein bisschen angedeutet, diesen speziellen Fall. Das sind nämlich die beiden, die hier auch gerade zum Schluss zu Wort gekommen sind, die sehr viel darüber geredet haben und reflektiert haben. Das hatte unter anderem nämlich schon auch einen eher außergewöhnlichen Grund, würde ich sagen.
Mhm. Ja, die haben sich nämlich erst kennengelernt und ineinander verliebt, als sie schon schwanger war. Mhm. Also sie war ungeplant schwanger mit einem Typen, der wiederum das Kind nur in Kombi mit der Beziehung wollte. Mhm. Sie wiederum hat festgestellt, hey, Kind ja, aber so richtig Familie mit ihm eher nicht. Mhm. Hat ihm aber freigestellt, am Leben des Kindes teilzuhaben, was er aber wie gesagt nicht wollte, beziehungsweise wenn, dann nur als Komplettpaket.
Ja, was mich schon auch wieder so ein bisschen frustriert, wenn ich das so höre, um ehrlich zu sein. Ich frage mich da immer, wie muss man eigentlich ticken, dass man das einfach so sagen kann? So, ja, und das ist ja auch gar nicht so selten, dass Typen dann oft ganz rausgehen. Also wenn es dann mit der Frau nicht mehr läuft, dann ist man raus. Und das zeigt ja schon auch ein bisschen, dass das Kind gar nicht selten einfach wie so ein, ja, so ein Anhängsel, was dann halt mit wegfällt, wenn die Beziehung wegfällt.
Naja, und dass du halt exakt keine Verantwortung dafür übernimmst. Also dass du es auch gar nicht in deiner Verantwortung siehst, sondern ja, also ich bin da. Aber nur wenn. Also auch noch so ein Erpressungsmove. Ich finde es richtig krass, ja. Mhm.
Aber genau, kurzum, sie war schwanger mit der Perspektive, alleinerziehend zu sein, zu werden. Und dann aber relativ am Anfang der Schwangerschaft noch hat sie einen Mann kennengelernt. Ja, und das passt jetzt nicht so ganz ins klassische Storytelling, denn er hat sich im Laufe der Schwangerschaft und der noch sehr, sehr jungen Beziehung dafür entschieden, die Vaterschaft anzuerkennen.
Ja, das waren nur wenige Monate, wo das Kind nicht da war oder beziehungsweise noch nie sichtbar war. Mhm. Ansonsten war es eigentlich immer aktuell und immer da, nur ist damit gewachsen.
Im Endeffekt auch war schön. Ja schon die Entscheidung für eine Partnerschaft, hat sich ja auch schon das Thema gedreht. Für mich war die Entscheidung zu sagen, wir sind jetzt zusammen, wir gehen jetzt dieses Projekt Partnerschaft ein, war ja auch eng damit verbunden, Matthias auch bewusst zu machen, worauf er sich jetzt einlässt. Ne? Also ich glaube, ich würde im Nachhinein jetzt dieses Konzept einer jungen Beziehung und einer Schwangerschaft schon als sehr positiv bewerten, weil so dieser Vorgang der Geburt schweißt sehr stark zusammen. Dieser besondere Moment, das Kind im Krankenhaus, ich sag mal lebensbedrohliche Situationen zu meistern und auch dieses ganze Drumherum, aufeinander aufzupassen, füreinander da zu sein in diesen Momenten, offen Bedürfnisse zu äußern oder auch mal in den Partner reinzuhören und zu fragen, Mensch, was hast du gerade für Bedürfnisse? Können wir was tun? Brauchst du was? Da haben wir, glaube ich, schon richtig, richtig viel erlebt in diesem knappen Jahr, in dem wir halt als in unserer Partnerschaft befinden.
Das heißt, nicht nur er hat sich dafür entschieden, sondern sie haben sich beide dafür entschieden.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt vor 4 Monaten ist ihre kleine Tochter geboren. Und ja, ich finde, das ist schon speziell, da diese Beziehung einfach von Anfang an auf Elternschaft eingestellt war.
Ich weiß ja nun mal, ein bisschen eine spezielle Situation ist, die hat man jetzt nicht alle Tage.
Ja.
Würde ich gerne nochmal fragen, wie so dein Prozess damit war.
War eigentlich von Anfang an kein wirklicher Prozess. Ich habe mich für die Beziehung interessiert. Dann habe ich mich erstmal sehr gefreut für sie, auch für die Entscheidung, also erstmal für den Fakt einer Schwangerschaft und auch, dass sie sich entscheidet, das Kind zu bekommen. Und für mich war es wirklich von Anfang an überhaupt gar keine Frage, wenn ich mit ihr zusammen sein möchte und das Kind mit mir aufwächst. Für mich ist es ja was Schönes, dass ich erstens den ganzen Schwangerschaftsprozess, ne, also den Großteil der Schwangerschaft mitbekommen kann, dass ich für die Geburt, ihr als in der Brandung sein kann, also ihr Partner auch vor Ort. Ja, und für die Kleine da sein. Für mich ist eher so der nicht Struggle, aber so der Prozess kam halt erst später, ne, wenn man den realisiert und sagt, okay, man möchte für das Kind da sein und wie kann man für das Kind da sein, wie kann man das Kind später, das ist ja jetzt immer noch eine Zukunftsgeschichte, wie kann man das Kind später darauf, also ihm diese Informationen geben, ne, dass ich zwar der Papa bin, aber nicht der Vater bin.
Ja, super spannend und auch wirklich eher ungewöhnlich, also weil Männer bzw. Väter ja tatsächlich eher dafür bekannt sind und es auch nach wie vor durch Abwesenheit zu glänzen und sich der Verantwortung zu entziehen.
Ja, die gehen Zigaretten kaufen. Ja. Daher auch nochmal spannend, sich so die Rolle der Väter von den beiden anzusehen, beziehungsweise die Sorge um die jeweilige Reaktion ihrer Väter.
Wir hatten auch beide so leicht Struggles, unseren Vätern zu erzählen.
Ja.
Das war einfach die Hürde. Die Mütter ging schneller als die Väter.
Aber unsere Väter waren tatsächlich, das war schon, also bei meinem Papa war es schon sehr emotional, weil es war so eine Mischung aus Mitleid, oh Gott, du bist schwanger und von einem Mann, der jetzt wo keine Beziehung angedacht ist und lachte dann beinahe über die Idee. Also war dann sichtlich erfreut darüber, dass es schon eine Alternative gibt.
Mit der er leben kann.
Wenn ein Plan besteht, wie das Ganze jetzt zu bewältigen ist. Also
ich glaube auch, weil man hat so ein bisschen so ein brauchtes Gefühl, dass eine Mutter das noch eher versteht und ein Vater vielleicht, weiß ich nicht, also ich habe mich auf eine Diskussion eingestellt mit meinem Vater und bin dann zu ihm gegangen und gesagt, du, ich muss jetzt ich will dir was sagen und ich will nicht darüber diskutieren, ich will nicht in Anführungsstrichen den Rat hören. Ich habe mit ihm auf der Reise ja auch darüber viel gesprochen, oder das heißt viel, ich habe es halt angesprochen und was ich so gern hätte und was ich so wollen würde. Und habe es dann, als ich ihm gesagt habe, ich so versuche, meine Entscheidung zu gefallen, da kannst du ja zwischen daran ändern. Ich will einfach nur, dass du das weißt und nimm es so hin. Und dann hat er es aber total locker aufgefasst, so, das hätte ich nicht erwartet.
Da haben wir sie wieder, die verständnisvollen Mütter, nicht? Ja, aber klar, also die Sorge davor, alleinerziehend zu sein, ist ja schon auch einfach eine sehr berechtigte. Also es ist de facto einfach eine heftige Situation, die so einiges nach sich zieht. Die Frage nach Zeit für sich, Zeit für Freundinnen, Entspannungs- und Ruhephasen. Die Frage nach Geld, nach gesellschaftlicher und politischer Teilhabe. Also es ist einfach verdammt hart.
Und ja, da haben wir jetzt auch noch gar nicht so richtig von, ja, Affären oder so gesprochen. Mhm. Die will man ja vielleicht auch noch haben als alleinerziehende Person.
Zum Beispiel mit Männern, mit denen ich nur eine Liaison hatte oder One-Night-Stands. Das ist in der Zeit, hat es stattgefunden, wo mein Kind nicht anwesend war. So, also das habe ich schon immer sehr klar getrennt. Das hat auch was für mich einfach tatsächlich mit Räume teilen. Also meine Wohnung ist auch die Wohnung meines Kindes und das ist ein Schutzraum. Und da haben erstmal jetzt Menschen, die mir jetzt vielleicht nicht super nahe stehen, also gerade wenn ich jetzt Beispiel One-Night-Stands nehme, das findet dann nicht statt. Achso, ja, aber dazu muss ich auch sagen, ich habe auch diesen Luxus, dadurch, dass ich einfach geteiltes Sorgerecht habe und es da eine klare Aufteilung gibt von der Betreuungszeit des Kindes, kann ich mir das auch erlauben. Es gibt genügend Frauen, die sich alleine um ihre Kinder kümmern, die zum Beispiel einfach gar keine andere Wahl haben, außer das in ihren Räumen auszuleben, während das Kind vielleicht da ist, weil sie sonst gar keine Möglichkeit haben, ihrer Sexualität nachzugehen.
Okay, das heißt nicht ganz alleinerziehend, aber auch im Wechselmodell ist man, wenn es so Woche ist, trotzdem unter Umständen eine ganze Woche allein und muss den Laden irgendwie schmeißen. Mhm. Und in dieser Zeit stellt sich ja trotzdem die Frage, wie man das zum Beispiel macht, wenn man gerade frisch verliebt ist und sich jeden Tag sehen will.
Das ist halt dieser Luxus, den ich einfach habe, halt das Kind auch, mein Kind, an den Vater auch einfach geben zu können. Beziehungsweise sind wir da auch relativ cool miteinander, so aller, ich bin gerade verliebt und ich will gerade ganz viel verrückte Sachen machen, kannst du mal? Und wir uns tatsächlich diesen Raum auch geben. Auf der anderen Seite natürlich hat es eine andere Qualität, aber das würde ich nicht von einem Kind abhängig machen, sondern das würde ich, glaube ich, einfach von einem, ich sage jetzt mal ganz plump ausgedrückt, Erwachsenen-Dasein, nämlich man hat einen Job, man hat einen geregelteren Tagesablauf. Also, ne, also ich, wenn ich mit 16, 17, was weiß ich, 18, 19, 20 verliebt war, da hat man ja einen ganz anderen Flair.
Ja, ein Wechselmodell ist schon einfach echt was ganz, ganz anderes, als alleinerziehend zu sein. Immerhin geht es ja nicht nur um die Betreuungszeiten, sondern auch um diesen ganzen Orga-Apparat, den man noch um so ein Kind herum hat. Also Haushalt, Geburtstage, Anmeldungen, Ämter, Bürokratie noch und nöcher, Ärztinnentermine und so weiter.
Ja, halt die klassische Mehrfachbelastung, ne? Mhm. Aber ja, wie gesagt, also wem es jetzt an der Stelle hier mit diesen Themen nicht deep und analytisch oder kritisch genug ist, das alles findet ihr in Staffel 1. Also da könnt ihr gerne nochmal reinhören.
Da gibt es dann auch noch diverse andere Perspektiven von verschiedenen Frauen. Aber lass uns nochmal zurückkommen, wenn wir schon beim Thema Alleinerziehend und Work und Mental Load sind. Wie kommt es überhaupt dazu? Also klar, nicht jeder alleinerziehende Person war vorher in einer Beziehung, die in die Brüche ging. Aber die meisten eben schon. Und die meisten waren eben auch schon in so einer Kernfamilienkonstellation unterwegs. Ja, und da, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Knackpunkt, geht eben oft ab dem Zeitpunkt, wo Kinder kommen, irgendwie irgendwas schief. Mhm. Läuft nicht mehr richtig. Also man könnte fast sagen, dass es schon eher normal ist, dass Paare, die Kinder bekommen, sich perspektivisch schneller trennen werden.
Mhm. Das ist auf jeden Fall auch meine Erfahrung. Und also, dass es auf jeden Fall kompliziert wird und genau da wollen wir jetzt mal reinhören und uns anschauen, was es da so für aufkommende Schwierigkeiten gibt.
Und gleichzeitig das Trennende merke ich auf jeden Fall, dass es auch so eine körperliche Komponente hat. Dadurch, dass ich das schwanger war, gestillt habe, irgendwie so eine beschissene Geburt hinter mich gebracht habe und das Wochenbett kacke war und ich irgendwie diese ganze Körperteilnummer auf jeden Fall nicht geil fand. Und das alles nicht erlebt hat, ist da wie so ein letztes Unverständnis von ihm mir gegenüber, egal wie sehr er sich Mühe gibt, mich irgendwie zu verstehen, das bleibt halt da. Genau, manchmal fehlt mir das Verständnis dafür, wie es sich für mich anfühlt, wenn mein Kind ungefragt auf meinen Schoß klettert und ich gerade absolut nicht will, dass es das tut. Oder wie sehr mich mein Kind auf die Palme bringen kann, irgendwie mit mich nerven, obwohl ich eigentlich gerade was anderes machen will, meine Ruhe haben will, irgendwas zu tun habe oder einfach nur keinen Bock habe auf körperliche Nähe. Und ich glaube, mein Partner versucht das zu verstehen, aber kann es irgendwie schlussendlich nicht so ganz, weil ich ganz stark das Gefühl habe, dass es damit zu tun hat, dass ich 2 Jahre meinen Körper nicht für mich alleine hatte. Und das ändert sich vielleicht nochmal, wenn das noch länger her ist?
Also ganz viele Konflikte gingen ja auch so um dieses plötzlich mit Kind und irgendwie verändert sich auf einmal die Idee von, wie wir miteinander leben, total krass. Und ich hatte so die ersten 2 Jahre dann total krasse Auseinandersetzungszeit, wo es ganz viel auch um meine Rechte, vielleicht ein bisschen komisch, mein Raum irgendwie für mich und in der Beziehung und so.
Und was noch trennt, ist auf jeden Fall natürlich die Zeit zu zweit, die sehr viel weniger wird, oder diese spontane Zeit zu zweit. Wir versuchen das schon, uns immer wieder Zeit zu zweit zu nehmen, also unser Kind irgendwem anders zu geben. Quality Time. Und das ist auf jeden Fall super wichtig, aber es ist halt so geplant, es passiert ja wenig Spontanes und ich finde, das trennt viel. Oder es macht es schwer oder so in manchen Zeiten. Und sich denkt, oh Kind, kannst du einfach woanders sein gerade? Gerade will ich was ganz anderes. So.
Ja, das sind schon ziemlich zentrale Dinge, denke ich. Also vielleicht noch kurz an der Stelle, es wird noch in einer späteren Folge mehr um das Thema Nähe, Sexualität und Körper in Beziehungen gehen, wo wir auch nochmal auf die Punkte zu sprechen kommen, die gerade schon angesprochen wurden, also so zum Thema Körperlichkeit. Denn auch eine Sexualität verändert sich oft nach einer Schwangerschaft und nach einer Geburt, beziehungsweise macht eben auch so einen Prozess durch, also die Sexualität. Da sind dann so Sachen wie der Bauch oder Vaginalgeburt oder Kaiserschnitt, eventuelle Milchbrüste auf der einen Seite, aber auch ganz klar die Frage nach Zeit und Lust muss sich auf einmal anders stellen.
Ja.
Und darüber sprechen wir dann aber nochmal gesondert und schauen jetzt erstmal auf den großen zentralen Faktor Zeit. Also, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, Zeit auch für Lust und Sex, Zeit für sich, Zeit füreinander, Zeit für Freundinnen, Zeit fürs Zerstreuen und vielleicht auch Zeit für die eigene Karriere, sofern das für irgendwie eine Rolle spielt.
Ja, voll. Also ich krieg's ja auch bei dir zum Beispiel mit. Also Kinder kosten einfach Zeit und Kraft und Schlaf und vor allem in den ersten Jahren. Und das würde ich auch sagen, ist dann wahrscheinlich einfach nicht zu unterschätzen, gerade auch wenn man nebenher noch einer Lohnarbeit nachgeht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr viel mit einer Beziehung macht, die ja wahrscheinlich auch in den meisten Fällen nicht so stresserprobt ist und kein so hohes Maß an Arbeit kannte.
Ja, das ist auf jeden Fall krass. Da löst sich gefühlt erstmal 80% der ehemals gemeinsamen Zeit in Arbeit auf. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass man sich so als Eltern ganz neu aufstellen muss. Also das, was wir schon ein paar Mal so als Transformationsprozess bezeichnet haben. Damit meinen wir im Grunde die Veränderung der rein romantischen und freundschaftlichen Beziehungsebene, die ziemlich unmittelbar von jetzt auf gleich um eine weitere Elternteam-Ebene, nenne ich sie jetzt mal, erweitert wird. Und auf dieser Elternebene ist dann schon auch nochmal ein ganz anderes Maß an Verantwortungsübernahme, Zuverlässigkeit, Kompromissbereitschaft, Bereitschaft zum Verzicht und ja, schon auch die Fähigkeit, viel zu funktionieren, gefragt. Beziehungsweise ist das, was ein Paar gesagt hat, eben auch ganz zentral, dass man eben auch ganz viel freundschaftlich miteinander ist, weil eben diese anderen Ebenen nicht so viel Zeit haben und eine Weile pausieren müssen, dann ist es schon auch ganz relevant, was haben wir denn noch, was uns verbindet, außer einer Sexualität, weil das dann eben erstmal für eine Zeit beziehungstragend ist.
Und trotzdem muss man dazu vielleicht sagen, also man muss schon zurückstecken können.
Ja.
Und ich meine, das machen halt in Beziehungen in der Tendenz meistens doch immer noch die Frauen, beziehungsweise so weiblich sozialisierte Menschen. Also was du gerade meintest, dieses Zurückstecken und diese Verantwortung und emotionale Arbeit und so, also da reinstecken und aber auch die eigenen Bedürfnisse so hinten anstellen und dieser ganze Kladderadatsch, das ist ja schon was, was weiblich erzogene Menschen schon ganz früh gelernt haben und auch schon in anderen Beziehungen diese Rolle der Kümmerin bereits übernommen haben.
Ja, und dann da nicht reinzurasseln, wenn man eben im eher klassischen Modell, also im Kernfamilien-Hetero-Modell, Kinder bekommt, ist verdammt, verdammt schwierig. Denn da spielt ja unsere ganze Gewordenheit krass mit rein. Also männliche und weibliche Sozialisation, die klassischen Rollen und so weiter. Und das dann aufzubrechen im Rahmen einer Gesellschaft, die dieses klassische Modell ja nach wie vor hochhält, also auf allen möglichen Ebenen, von Bürokratie bis Juristerei, ist einfach ein verdammt steiniger Weg.
Ja, steinig, aber lohnenswert. Mhm. Also, und es gibt ja auch immer mehr Vorbilder und so neue Ideen und Konzepte und Möglichkeiten und Konstellationen. Aber ja, ich würde auch sagen, Veränderungen vollziehen sich halt langsam. Und in so einer eher linken Bubble, in der wir uns befinden, sind so Ideen ja schon auch viele da. Auch wenn es an der Umsetzung öfter hapert.
Und ich dachte, weil wir uns ja auch in linken Kreisen begegnet sind, dass es doch klar wäre, dass man danach 50-50 macht. Und habe halt nicht vorher Bedingungen diskutiert und Wünsche, Vorstellungen, Alltagsideen diskutiert. So. Und in der Zeit hat, also und als ich dann schwanger war, hat er einen neuen Job angefangen und hatte, glaube ich, schon ein großes Bedürfnis, sich da erstmal zu profilieren. Und er hat dann halt super viel gearbeitet und ich war schon sehr, sehr viel, also ich war hauptverantwortlich und musste mich da total draus freikämpfen. Und das waren keine schönen Auseinandersetzungen, weil da auf einmal schon so ein krasser, konservativer Blick auf Familie plötzlich im Raum war, der hat mich völlig geschockt eigentlich.
Ja, die Hetero-Kernfamilien-Konstellation birgt schon unstreitbar viel Potenzial, in Rollen abzurutschen und in eher konservative Familiengeschichten rein, zurück, wie auch immer, zu geraten, selbst wenn man in der Theorie echt stabil ist und da ganz andere Anforderungen und Vorstellungen daran hatte.
Ist ja auch viel schwieriger, das alles in der Praxis so durchzuziehen, weil man ja auf ganz reale, praktische Gegebenheiten stößt und auch so Sachzwängen tatsächlich unterliegt. Und wenn es dann eben praktikabel ist, bestimmte Dinge so oder so zu machen und der Typ vielleicht einfach mehr Cash mit nach Hause bringt, ja, also ist schon klar, ne? Dann macht man es halt so. Mhm. Und dabei kommt dann eben nicht selten was bei rum, was man so eigentlich nie wollte.
Ja. Aber es ist ja auch nicht immer so, ne? Mhm. Und ich glaube, das wandelt sich vielleicht auch zunehmend. Also das möchte ich auf jeden Fall glauben. Und ja, Männer, die in Elternzeit gehen, waren vor einer Weile schon noch eher selten oder wurden vielleicht auch so ein bisschen belächelt oder so, dass die jetzt hier die Frauenrolle übernehmen. Und ich würde sagen, so selbstverständlich, wie ich das jetzt schon öfter zumindest im Umfeld höre und sehe und mitbekomme, war das nicht immer. Und deswegen, ja. Ich würde sagen, da bewegt sich auch trotzdem was.
Ja, gut, das ist ja bei uns halt so, dass das Modell, was halt ein bisschen umgedreht ist, so.
Ja.
Das ist eher so Hausmann und schon recht früh so in der Kindererziehung, also so in der einfach mit den Kindern so zusammen war. Und
weil ich freiberuflich bin und selbstständig.
Also ich auch, aber du bist einfach erfolgreicher als ich. So.
Nee, ich bin einfach viel mehr unterwegs als Musikerin und.
Nee,
war auch darauf,
auch.
War aber auch darauf angewiesen, ja, aber ich bin auch nur erfolgreich, weil ich sozusagen alles machen kann, was ich mir vornehme. Und das geht halt auch nur dank unseres Modells, dass du dich bereit erklärt hast, da einfach für die Kinder da zu sein. Das muss man schon auch so sagen.
Weißt du, irgendwie toll ist, weil es halt das, was du gemacht hast, auch irgendwie schön ist. So und,
man hätte aber auch natürlich sagen können, hier, jetzt steckst du Vollzeit irgendwo in den Job ein und ich steckt zurück und dann, also das geht, wäre möglich gewesen, aber nee, gar nicht.
Gar nicht, das war eigentlich auch für uns ganz cool, ich fand es auch eh, weil dieses typische Modell, so der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um die Kinder, das heißt dieses 0815 Ding, aber gut, ich meine, vielleicht argumentieren wir da manchmal auch aus so einer Luxusposition heraus, weil wir halt auch wahrscheinlich als Akademiker oder Selbstständige halt uns das leisten können, vielleicht können das andere gar nicht, da geht das halt gar nicht. So. Weißt du, also das müssen wir ja auch mal reflektieren. Also wir hatten einfach den Luxus, dass es halt geht, so, dass wir es halt so machen konnten. Aber auf jeden Fall haben wir uns dafür entschieden, das so zu machen, dass ich halt dann nicht so viel arbeite und du wieder deine Projekte machst. Und ich halt dann, zum Beispiel, wo die Kinder gestillt wurden, das ist ja häufig so eine Phase, wo man sagt, okay, das ist ja schon sehr stark an die Frau gebunden. Also als Mann kannst du ja nicht stillen. Aber man kann es probieren. Kommt halt die Frau. Aber man kann ja
gibt es ja Möglichkeiten, dich abpumpen irgendwo. Du nimmst es halt in den Arm und gibst dann was, woran sie saugen, und da kommt eine Flüssigkeit raus. Das ist halt das Gefühl. Und ob das nur wirklich Milch ist, so, sie schlafen halt trotzdem nach 10.
Also ehrlich gesagt, das klingt jetzt alles sehr, sehr schön.
Also ich meine nur so als Beispiel, was
ja,
man halt machen
kann. Na, das haben wir, also aber das haben wir eigentlich eher gemacht, als es dann ums Abstillen ging. Also ja, normalerweise, also in dieser Stillzeit ist es tatsächlich so, dass man natürlich in der Nacht die Brust darbietet. Ja.
Aber ich meine nur so zur Entwöhnung ist es halt.
Ja, zur Entwöhnung geht das.
Also das, was mir jetzt halt gerade so im Sinn kam, was man halt so machen kann. Weil das ist manchmal so eine Fixierung. Okay, das Kind schreit, okay, ich gebe es dir, ich drücke es dir an der Hand, weil du hast Brust,
aber
und da komme ich raus.
Was vielleicht,
ist das nicht mehr mein Kind.
Also zum Beispiel bei unserem ersten Kind hatte ich auch immer diese Vorstellung, wie man es gelernt hat. Man stillt das Kind, man muss es wickeln, weil natürlich beim Stillen wird auch die Verdauung in Gang gesetzt und dann muss man wickeln und so wieder stellen. Das hat alles immer unglaublich lange gedauert. Jede Nacht war man dann einfach stundenlang wach. Das habe ich dann mit den zwei folgenden Kindern auch einfach gelassen. Ich habe die dann nachts im Bett an die Brust und dann sind wir beide darüber eingepennt wieder. Und den ganzen
Rest. Wir
waren
auf jeden Fall entspannter, ja.
Ja, das ist auch echt eine große Erleichterung dann. Aber das war, du warst dann auch mit involviert. Auch beim ersten Kind habe ich dann nachts gedacht, ey, also wenn ich hier schon eine Stunde jede Nacht pro Einheit wach bin, da kannst du auch was von abhaben. Da habe ich dich dann auch mal
halt
beschäftigt.
Das ist halt bei vielen Männern, was wir auch gehört haben jetzt in anderen Beziehungen, ist halt, der Mann muss halt dann arbeiten, der muss halt früh um. Dann stell dir mal auf so. Da halt so normal zur Lohnarbeit gehen und da halt so früh aufstehen. Dann hat er natürlich keinen Bock, früh von 3 bis 4 irgendein Kind in den Arm zu nehmen und zu wickeln und so. Und sagt, okay, dann musst du es jetzt machen. Das ist halt so eine, und das zieht sich dann halt wahrscheinlich auch noch weiter fort so. Ne? Und das ist halt, ich finde es halt, aber das ist für viele Männer auch schade eigentlich, wenn ich dann selber so auf einer, so gerade diese frühkindliche Bindung auch zu dem Kind und das, was du erlebst, mit einem Baby ja schon intensiv ist so. Und das gibt mir, lässt man dann nur der Mutter so zu. Oder die hat das dann sehr intensiv und für sie ist dann sogar eine Belastung, sie ist damit sogar überfordert. Wenn man sich da reinteilt, kann man das vielleicht eher als was Positives wahrnehmen. Ja? Also manche finden das ja lustig mit der ganzen Scheiße überall und den stinkenden Windeln so. Ne?
Und hier vielleicht auch nochmal ein kleiner Verweis auf Staffel 2, die Folge Männlichkeit und Vaterschaft, auch sehr spannend zu genau dem Thema. Und vielleicht auch ein ganz guter Moment, die Zeit bis zur letzten Folge unserer Kindertrilogie zu überbrücken. Denn an dieser Stelle machen wir jetzt hier erstmal einen Punkt.
Yes, wir machen einen Punkt. Und in der nächsten Folge wird es weitergehen mit den Erfahrungen der Paare und den Aushandlungen und Strategien, welche dann eben ganz relevant wurden, um die Beziehung, die häufig ins Wanken geraten war, zu retten. Zentral wird uns also die Frage beschäftigen, wie Paare sich denn gut aufstellen können, inwieweit Vorabgespräche vor oder in der Schwangerschaft doch auch schon emanzipatorisch reflektiert geführt werden können und sollten.
Ja, und da gibt es dann natürlich auch endlich die lang ersehnte These, mit der wir das Kinderthema dann abschließen. Und vielleicht an der Stelle schon mal ein kleiner Teaser und inhaltlicher Thesenausblick. Kinder funktionieren eher wie so eine Art Brennglas in Beziehungen und sind auf gar keinen Fall der Grund für Trennungen. Eher verschärfen sie die Probleme, die vorher schon da, aber eben weniger relevant waren. Und klar, sie bringen auch Probleme zutage, die vorher nicht existent waren, da die Situation sie einfach nicht hergab. Also das Miteinander bis dato gar nicht davon betroffen war und es mit Kindern jetzt einfach viel mehr Streitthemen gibt, da sich die Gegebenheiten und die Bedingungen verändern.
Und um den Teaser noch zum Abschluss zu bringen, ein Zitat von einem Familientherapeuten. Nicht das Kind zerstört die Paarbeziehung, sondern die nostalgische Einstellung der Erwachsenen zu einer Art von Beziehung, die unwiderruflich vorbei ist.
Unwiderruflich.
Ja, ja, also darüber müssen wir nochmal reden. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass der ganze Hassel maßgeblich mit einem Mangel an Zeit und einem massiv erhöhten Maß an Stress durch Arbeit zusammenhängt. Man könnte sagen, es ist ein diametrales Missverhältnis. Weniger Zeit, mehr Stress.
Ja.
Und obendrauf eben noch diese blöden alten Rollen.
Und ich würde sagen, damit schließen wir jetzt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bye, bye. Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
If you see me coming, better step aside. Lord of men did, Lord of men die.
Staffel 3 einer Podcast-Reihe von Eva Weber und Lotte Damm.
Over 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt.
dancing, baby, don't you go me, 'cause I can't go. I'll